Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Die Krankheit ist der Guru, so zitiert Bea Krug Sai Baba. Aber auch andere Schicksalsschläge können den Menschen manchmal am Ende zu Gott führen. Davon kann man ja häufiger hören, wenn Menschen zum Beispiel eine schwere Krankheit überwunden haben. Bea Krug beschreibt uns anschaulich und humorvoll ihren Weg zu Sai Baba, der über die Krankheit ihres Sohnes Paul begann. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam. Liebe Bea, du bist ja schon fast ein deutsches Urgestein hier in Prashanti bei Baba. Kannst du dich eigentlich noch an die Anfänge erinnern?
Ja, komischerweise ist gestern im Mandir zur Abendmeditation, hat er mich gefragt, ob ich mich erinnern kann. Und dann fiel es mir ein, ich wollte damals zu Babaji nach Haidakan und da muss man 108 Treppen rauf. Und kalt ist es da oben und ich habe ein krankes Kind und wäre dann da mit einem 5-jährigen kranken Jungen mit dem Kinderwagen und weiß ich wie viel Koffern, 108 Treppen hochgelaufen und irgendwie schien das absurd. Der war ganz eine andere Baustelle, der hat da oben sein Duni und dann sitzen alle ums Feuer und es ist kalt und sie sind alle erwachsen, können alle für sich selber sorgen, aber ich muss ja für das Kind sorgen. Und das müsste eigentlich ein bisschen wärmer sein und ein bisschen bequemer als da oben auf dem Berg. Ja. Und das war natürlich hier in Puttaparthi. Ja. Und da hatte eine Freundin von mir die Dinares gekannt und die kannte Sai Baba und hat ihr Vibhuti für mich mitgegeben und ein Buch, wo Sai Baba Foto drin war. Und da habe ich das gelesen und habe das Vibhuti gesehen. Und innerhalb von 2 Wochen war ich da. Weil sobald die Kinder 5 sind, sind sie so weit, dass sie dem Guru begegnen können. Aber ich war völlig unbeleckt. Also ich hatte ein krankes Kind und habe gehört, dass Sai Baba heilen kann, großer Heiler ist. Und da habe ich gedacht, okay, hinter, weil ich habe 5 Jahre gesucht nach Heilung und bin nicht fündig geworden, egal was ich gemacht habe. Diese Krankheit wollte einfach nicht heilen. Und dann habe ich praktisch den letzten Strohhalm, das war für mich Sai Baba.
Wann war das?
Ich bin 1983, im Dezember 83 hier angekommen mit Sack und Pack und Kind und Kegel. Und ich weiß nicht, es war enorm viel Gepäck hatten wir dabei. Und als wir die Schwelle des Ashrams zum ersten Mal übertreten hatten, haben wir unsere weltliche Verbindung wie an einer Garderobe abgegeben, auch ohne dass wir das wussten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich nicht nur mein Gepäck abgegeben habe, sondern auch meine Rückenschmerzen, die mich jahrelang gequält haben, weil ich das Kind getragen habe durch die Welt, weil man nicht überall mit Kinderwagen durchkam. Und als ich durch die Tür hier von Puttaparthi lief, war mit einem Schlag meine Rückenschmerzen weg. Und ich habe immer nur gerufen, hey, ich habe keine Schmerzen. Es hat überhaupt niemanden interessiert. Es interessiert auch niemanden, ob ich Schmerzen habe oder keine. Ich habe immer nur gerufen, ich habe keine Schmerzen mehr. Es ist irre, es ist toll. Ich war so glücklich. Also das war so der Einstieg. Und dann muss man zur Accommodation. Und das mit so viel Koffern und 3 Personen, also Mutter, Vater, Kind, das war schon, wir sind da in einen Raum geraten, der mehr souterrain war. Das waren Wohnverhältnisse, wo ich sagen würde, grausam, ja, also für westliche Verhältnisse unmöglich. Also wir waren im Souterrain eines Südhauses. Und da, die Kakerlaken haben sich da die Hand gegeben und Sauberkeit war ein bisschen schwierig zu beschreiben. Die Toilette eben, wie gesagt, nicht zum Hinsetzen, sondern zum Hinhocken und Stühle gab es keine. Also die ganze Situation, immer nur mit dem Ungeziefer zusammen am Boden, da irgendwie irre. Jedenfalls sind wir dann zum Darshan und ich hatte irgendwie so ein kurzes Kleidchen mit Spaghetti-Trägern und es hieß, ich sollte ein Tuch umbinden. Ich sage, ich weiß nicht, was für ein Tuch. Und dann hatte ich ein ganz kleines dreieckiges Tüchlein, das habe ich mir so um den Hals gebunden. Das war so ein Minituch, weißt du, was man so anzieht, wenn man mal kurz einkaufen geht.
Also die waren nicht so streng damals?
Aber wie streng die waren. Ich sah aus mit so einem Zippelkleid und mit so einem kleinen Tüchlein und mit Spaghetti-Träger und dem Kind auf dem Arm. Und dann kam Sai Baba und dann habe ich gerufen im Stehen, ich habe mich nicht hingesetzt. Sai Baba, Kind krank, du kannst heilen, habe ich gehört. Ja, da war, also der Sai Baba war konsterniert und die Menschen waren auch etwas, also man wusste irgendwie gar nichts mit mir anzufangen, weil ich war sehr renitent. Ich wollte auf den Platz laufen, es war ja alles noch mit Sand und so. Ich wollte auf den Platz zu ihm hinlaufen und sagen, hier Kind, was machen? Und dann lief er vorbei, war ich enttäuscht. Und dann hieß es hinsetzen und richtig anziehen, großes Tuch umwickeln, in der Hitze. Also mir war irgendwie, ich habe gedacht, okay, dann warte ich eben. Und dann kamen zwei Frauen auf mich zu, zwei Inderinnen und meinten, sie wollen mit mir beten, dass sie ein Interview für mich bekommen, dass Sai Baba dann die Frage beantwortet, was mit dem Kind ist. Und dann haben die gesagt, morgen früh um 8, Baba. Und dann habe ich gedacht, ein Baba, der sowieso nicht hört, sagen die morgen früh um 8, okay, da will ich dabei sein. Und dann habe ich da gesessen und gestaunt, als Sai Baba direkt aus dem Mann, der zu den Frauen lief und sagte, Interview. Punkt 8 war das. Und dann saßen die Frauen drin, Paul und ich blieben draußen, also mein Sohn heißt Paul. Und dann kamen die Frauen raus, gaben uns Vibhuti und die eine sagte zu mir, mein Sohn und ich seien alte Bekannte von ihm und this boy will be cured. Und habe ich gedacht, okay, 3 Wochen maximal, aber dann müsste er aber auch gesund sein, weil ich dann abreisen wollte. Ja, und nach 3 Wochen war immer noch nichts. Im Gegenteil, es wurde eigentlich immer schlimmer. Und dann lief die Zeit ab. Ich musste verlängern. Ich wollte, dass das passiert, was Sai Baba gesagt hat. Aber es passierte nicht. Und dann war schon April. Und dann musste mein damaliger Freund nach Hause. Und dann blieb ich mit dem Jungen noch ein Jahr im Ashram. Und das ging dann über Reinigung und über, ich meine, Nahrung. Wir hatten nur die südindische Küche, ja. Also wir sind da ziemlich abgemagert. Das gab nicht so viel Nahrung. Aber dieses Essen war sehr gut für die Krankheit von meinem Sohn. Und wir veränderten uns. Wir hatten gar kein Gepäck mehr. Wir hatten nur noch eine leichte Tasche. Und dann mussten wir irgendwann ausreisen, damit wir unser Visum verlängern konnten. Dann sind wir nach Rameshwaram gefahren, um von da aus mit dem Boot nach Sri Lanka überzusetzen, so wie Hanuman einst, ja, über diese Brücke da. Und dann sind wir in Colombo angekommen und da war, glaube ich, so eine Art Bürgerkrieg. Es war überall bewaffnete Soldaten. Und da habe ich dann mit meinem Sohn kurzzeitig gewohnt, weil eine Woche wohl muss man ausreisen. Und dann sind wir noch im Land ein bisschen gereist nach Kataragama und haben dort sozusagen Kataragama besucht, den Gott.
Wer ist das? Der Name ist mir gar nicht geläufig.
Der zweite Sohn Shivas und seine beiden Frauen. Und es war sehr spannend mit dem Kind. Dann haben wir dort sozusagen im Urwald gewohnt, weil die Götter leben ja da. Es ist sehr lebendig. Man fürchtet sich nachts direkt, dass sie da irgendwie aus dem Wald kommen könnten. Und dieses kleine Hütchen da im Urwald und so. Und dann hatte ich Fieber und mein Sohn lag neben mir, wir waren beide alleine. Und dann raschelte das im Raum, ja. Und ich dachte nur, weia, jetzt ist hier jemand, ich flippe aus. Und dann habe ich irgendwie ganz mutig beherzt das Licht angemacht. Und dann lag da ein riesen Waran oben auf der Ablage. Und dann habe ich gedacht, okay, du bist das Licht aus, wieder hingelegt. Also es war nicht so, dass ich Angst vor dem hatte. Ich wusste, der wohnt hier.
Der war schon vor dir
der
da,
war
ne?
Schon, war schon vor mir da. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist mich wieder hingelegt.
Na, richtig groß?
Riesig. Also der hätte ein Kind verspeisen können, ja.
Also einen Meter bestimmt.
Ja. Und dann wieder zurück nach Butterparty.
Und du hattest immer die Hoffnung, irgendwann wird Barbara ihn heilen.
Ja.
Aber in dem Jahr passierte nichts, oder doch?
Doch. Also durch dieses sehr einfache Leben. Hier gab es einmal im Monat einen Brief und ein Telefon, glaube ich, gab es irgendwann. Nichts, ne? Das heißt also Literatur. Also mein Kind hat gerne Comics gelesen hier, indische Comics. Die muss ich ihm dann vorlesen. Dann hat er Englisch gelernt, hier ganz schnell. Die spirituelle Energie auf Kinder wirkt die nochmal anders. Der war so hell und leuchtend geworden, dass Menschen zu ihm kamen und ihn baten, für sie zu sehen. Ja, die saßen vor dem Kinderwagen und haben meinen Sohn angebetet. Ja. Und der Junge, der war so hell und wusste so viel. Ich habe gedacht, jetzt reicht's. Ich nehme euch den Jungen jetzt weg. Ist meiner. Tschüss. Es reicht. Und dann eines Tages war er weitestgehend frei von der Krankheit. Und dann dachte ich, jetzt ist der Moment gekommen. Tschüss, hi Baba, das war's. Ich fahr wieder nach Hause. Und auf dem Flug nach Hause kam die Krankheit wieder. Die Stunde für Stunde für Stunde wurde es schlechter. Also es war schon verrückt. Und als ich dann zu Hause ankam und wollte eigentlich zu der Ärzteschaft gehen und sagen, hier, Sai Baba hat das gemacht, konnte ich nicht. Und im Darshan, kann ich mich noch erinnern, habe ich endlos Briefe abgegeben wegen Heilung, Heilung, Heilung und so. Und ich konnte nicht verstehen, wieso Sai Baba meinen Sohn nicht geheilt hat. Ja, und dann erst sehr spät, sehr viel später, habe ich begriffen, dass mein Sohn sich selber heilen will. Und dass er das schon als Fünfjähriger entschieden hatte. Und dass man nicht annehmen soll, dass Kinder keine erwachsene Seele in sich haben oder so. Dass wir eben halt schon öfter hier waren als einmal und sehr bewusst sind. Und da Sai Baba ganz am Anfang sagte, wir sind alte Bekannte von ihm, bin ich davon ausgegangen, dass auch er mal vielleicht in Shirdi Babas Gegenwart gelebt hat und dass ich ihm eben diese Entscheidung, sich selbst heilen zu wollen, überlassen musste. Das hieß für mich, dass ich ihn einfach nur weiter pflegen kann und mehr nicht. Ja, das war für mich ein bisschen enttäuschend, ja. Weil das viele Jahre Arbeit für mich bedeutete, ja. Harte Arbeit. Durch die Grundschule bringen, durch die Oberstufe bringen, durch das Studium bringen. Also das war schon, bis er 19 wurde und dann war Schluss. Da er ja Rollstuhlfahrer ist, immer noch ist, war das für mich eine harte Schule. Aber gut.
Thank you.
Aber trotz der Enttäuschung bist du wiedergekommen.
Ja, weil er wollte gerne, dass mein Sohn in seine Schule geht. Mir fällt auf, dass hier wirklich kraftvolle, starke Frauen sind, die genau wissen, was sie wollen. Und das ist das, was Sai Baba mag, dass wir sagen, was wir wollen. Und what do you want, fragt er im Interview. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, dann kannst du gleich wieder gehen. Ja. Also du musst genau wissen. Und er wollte gerne, dass mein Sohn in seine Schule geht. Das war so verrückt. Ich bin einfach westlich orientiert. Und ich habe gesagt, ich kann ihn, also es ist ja ein Internat, da muss man ihn ja ganz abgeben. Und ich habe gesagt, ich kann ihn nicht ganz abgeben. Der braucht Pflege, der muss gepflegt werden, das geht nicht. Und es war mir immer weiter gedrängelt, der soll in die Schule gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir die Schule an. Bin mit ihm in die Schule rein und habe geguckt. Und da habe ich gesagt, nein, danke, ich muss jetzt gehen, das will ich nicht.
Wie alt war er da?
7, knapp, also 6.
In welcher Form hat Baba gedrängelt? Hattest du ein Interview?
Nee, Interview kam nicht mit dem Kind, Interview kam alleine, wo ich alleine war. Nee, ich bekam Zettel. Die Schüler kamen dann quer über den Platz zu mir und haben mir einen Zettel in die Hand gedrückt. Ich soll da und da hingehen und so.
Also der Zettel war von Baba?
Instruiert, ja.
Und die Aufforderung?
Zu einem Arzt zu gehen. Sai Baba wollte, dass ich einen bestimmten Arzt aufsuche. Und dann habe ich meinen Sohn da auf die Liege gesetzt und gesagt, pass mal auf, jetzt kommt der Doktor. Und dann kam der mit den Händen um und sagte, Paul, pass auf. Und dann kam der mit so einer Spritze hinter. Und dann habe ich gesagt, okay, Moment mal. Und habe das Kind genommen und ihn raus. Und du glaubst es nicht. Im Darshanplatz. Das war ja nicht überdacht oder so. Es ist immer schön, die Sonne brütend heiß, ne? Der Sand heiß. 1,5 bis 2 Stunden haben wir mal gewartet auf ihn, ja. In dem brütend heißen Sand warten auf Sai Baba. Und die Sonne wird immer heißer. Und wir gucken dann immer in die erste Reihe. Wenn die dann praktisch ohnmächtig werden, dann können wir nach vorne rutschen, ja. So haben wir mal geguckt, wer ist jetzt hier am schwächsten vorne?
Aber zwischendurch kam doch mal eine Dusche von oben, ne?
Kein Regen, nichts. Richtig schön heiß. Wir waren schon sehr trainiert auf die Hitze. Und alle, die praktisch neu, also aus unseren kühlen nordischen Ländern kamen, waren die Hitze nicht gewöhnt und die haben dann schnell den Platz verlassen und dann konnten wir nachrücken. Jedenfalls kam Sai Baba nach ätzend langem Warten, kam er endlich raus und Sai Baba läuft immer ziemlich langsam und schwer. Und bevor er dann die Hand gehoben hat und gesegnet hat, habe ich gedacht, mein Gott, das ist alles so schwer wie die Hitze. Ja. Aber an dem Tag, wo ich also dem Arzt und der Spritze entgangen bin, kam er wie ein Wesel direkt auf mich zugelaufen und hat gesagt, why you don't? Und ich wusste, das hat mit dem Arzt zu tun, weil der Arzt stand nämlich auf der Veranda und hat immer auf mich gezeigt und Sai Baba schoss auf mich zu und sagte, why you don't? Und dann habe ich gesagt, dann kann ich alles selber, habe ich zu ihm dann gesagt, ja. Then do it, hat er dann gesagt und ist weitergegangen. Und dann hat er noch gefragt, was er hat, was ist das für eine Krankheit? Hab ich gesagt, ist ein birth mistake. Was hat er gesagt? Ein Christmas cake?
Also ein Geburtsfehler.
Ja.
Und was hat er gesagt? Christmas Cake,
ja. Und dann schüttelt er den ganzen Darshan über, schüttelt er immer den Kopf, guckt immer wieder zurück zu mir und rief, Christmas Cake. Also so ungefähr wie, Gott macht keine Fehler. Ja. Und schon gar nicht ein Christmas Cake.
Okay, erzähl weiter, wie ging es weiter? Du hattest, muss noch sagen, wir haben ja hier kein Fernsehen, die Spritze, die du eben gezeigt hast, muss ja einen halben Meter groß gewesen sein.
Im Verhältnis zu diesem schmalen Kind war das zu groß. Das würde ich jetzt also niemanden antun wollen, auch mir selber nicht. Also ich habe mir immer überlegt, was ich meinem Sohn antue, wie es sich anfühlen würde, wenn ich es mir selber antue. Und das ging einfach nicht. Und natürlich wurde mir dann von den hellseherischen Seite gesagt, ja, hättest du mal das alles machen lassen, so ungefähr. Aber weißt du, die fühlen das nicht. Die können nicht mitfühlen, wie eine Mutter fühlt. Und dieses Jahr wird er 40. Damals hat er überhaupt gar keine Überlebenschance gehabt. Ja. Insofern zu sagen, Salvaba hätte ihn nicht geheilt, wäre also nicht richtig. Ja. Weil diese Krankheit hat komischerweise riesige Kreise gezogen. Viele Menschen haben diese Krankheit bekommen. Und es gibt jetzt ein Krankenhaus extra nur für diese Krankheit und es gibt Abteilungen in Krankenhäusern nur für diese Menschen, die diese Krankheit haben. Also es hat sich irre viel getan. Und ich will mal auch den Namen von der Krankheit nennen. Vielleicht kennt die ja jemand. Das ist die Epidermolysis bullosa. Das ist eine Ablösung der oberen Hautschicht, ja. Es gibt verschiedene Stufen, 12 oder mehr verschiedene Stufen. Und die Stufe von meinem Sohn ist praktisch die Hereditaria simplex. Das ist die einfache Form. So.
Da löst sich die Haut ab. Was heißt das?
Ja, das ist praktisch ein genetischer Fehler. Das heißt also, ein Genom fehlt im System. Es ist ein Eiweiß, das sozusagen die Haut zusammenhält und dicht hält. Und dieses Eiweiß fehlt und dadurch reißt die Haut auf.
Also schmerzhaft dann auch, ne?
Ja, natürlich. Ein Schmerzpatient, ja.
Das ist dann ja kein Geburtsfehler, sondern was Genetisches.
Ja, damals war ja das auch noch gar nicht bekannt. Ehe die das anerkannt hatten, haben sie ja erstmal vermutet, dass man durch Unsauberkeit sich eben halt sowas holt. Ja. Und dann wurde eine Hautbiopsie gemacht und dann haben sie festgestellt, das ist ein genetischer Defekt im System der Haut, ja.
Also Barbara hat deinen Sohn Paul nicht so geheilt, wie du es erhofft hattest, aber er hat ihm das Leben gerettet.
Ja, wenn man bedenkt, dass damals überhaupt noch nichts mit Gen entdecken und so noch gar nicht existierte und heute so viel Wissen in der Aufschlüsselung der Gene existiert. Es gibt zum Beispiel Haut aus der Tube, da war ich völlig platt. Es gibt Forschungsgelder, wo man nach Wegen sucht, wie man diese Krankheit heilen kann. Und mein Sohn ist natürlich sehr immer am Ball und kennt die neuesten Entwicklungen. Was ich Rückenmarks transplantieren, das weißt du gar nicht, ob du das überlebst. Ja, und er lebt mit seiner Krankheit.
Hat er noch Erinnerungen an die Zeit mit Barbara?
Nichts, er kann sich nicht mehr erinnern. Aber das Schärfste ist, irgendwann in Whitefield. Es war irgendwie ein Nachmittag, der war so glühend heiß, dass ganz wenig Menschen unterwegs waren. Und mein damaliger Freund saß auf der Männerseite mit Paul und Barbara kam. Und ich sah nur, es war wie so ein Blitz, der auf einmal aufleuchtete, dass sei Barbara etwas aus der Hand kam und in Pauls Mund geschoben hat. Und als er vom Darschanplatz runterkam, wie Mütter so sind, habe ich meine Zunge in seinen Hals gesteckt, weil ich wissen wollte, was er da, ne? Es war ein Candies-Zucker, den Baba materialisiert hatte, der, wie er uns vermittelt hat, in den höchsten Himmeln speziell für Paul hergestellt wurde. Und danach wurde er schwerst krank. Wir wollten also spontan ausfliegen, weil wir nicht wussten, ob er das überlebt. Also der hatte so hohes Fieber, dass die nassen Tücher sofort verdampft waren. Die waren sofort trocken, wenn man ihn auf die raufgelegt hatte. Ja, das war so der Abschluss. Danach ist er eingeschult worden in Berlin und hat sozusagen in Berlin seinen Weg gemacht. Danach war eigentlich Schluss mit Cyberbar-Reise. Der menschliche Wille ist sein Himmelreich. Er will sich selber heilen, er will... Ich weiß es nicht, wie man das. Es gibt ja wie viele Wege zu Gott, ja. Einer ist der Weg der Erkenntnis. Und hier will jemand über den Weg der Erkenntnis zu Gott. Und ich bin eher dem Weg der Hingabe. Und die Krankheit meines Sohnes ist sozusagen der Einstieg in die Spiritualität. Und das bedeutet, dass diese Krankheit der Guru ist. Der Guru meines Sohnes und auch der Einstieg für mich, Sai Baba gefunden zu haben. Und welchen spirituellen Weg mein Sohn jetzt geht, also er ist sehr höflich, was Sai Baba betrifft. Er würde nie ein schlechtes Wort über ihn sagen, aber er will eben noch den weltlichen Weg zu Ende gehen. Baba hat gesagt, die Krankheit ist der Guru, ja.
Ich sehe an deiner Hand einen Ring mit Baba drauf. Hattest du noch ein Interview, wo du den Ring bekommen hast?
Nee, die Interviews waren alle früher. Diesen Ring habe ich mir in diesem Jahr machen lassen. Und zwar aus einem Verlobungsring, der mich mit einem Mann verband, der mich verlassen hat in diesem Jahr. Und als ich hier ankam, weil ich wollte, dass Baba mir hilft, diese Trennung zu bearbeiten, war das Erste, was er wollte, war, aus dem Verlobungsring einen Baba-Ring machen zu lassen. Nun bin ich schon so lange bei ihm, aber einen Baba-Ring hatte ich nie. Und jetzt habe ich einen. Ich wollte erst gar nicht. Baba-Ring haben alle anderen, ich brauche keinen. Aber diese Erinnerung an den Partner, der mich verlassen hat, wäre zu schmerzhaft und zu groß gewesen. Und er hat mich innerlich aufgefordert, zum Juwelier zu gehen und aus dem Ring einen Baba-Ring machen zu lassen. Und ich habe immer wieder Nein gesagt, das ist doch Quatsch. Dann war das wie so ein starker Druck geworden, dass ich rausgehen musste. Und innerhalb von 2 Tagen war der Ring fertig. Und jetzt empfinde ich es wirklich als sehr angenehm, nicht immer an den Mann, der mich verlassen hat, zu denken, wenn ich den Ring sehe, sondern an Sai Baba.
Du hast eben gesagt, die Interviews waren vorher. Ja. Erzähl mal von den Interviews, ob es da irgendwie was drin gibt, wo du sagst, oh, boah, das war Wahnsinn.
Ja, schade, dass ich so wenig Aufzeichnungen gemacht habe. Ich erinnere mich an ein Interview. Ich hatte eine Freundin hier im Ashram und ihr Mann hatte sie ständig geschlagen. Und ich dachte nur, Sai Baba, du musst diesem Mann jetzt endlich mal das Handwerk legen. Das geht nicht. Wir können hören, wie die Frau weint. Ja, gab es ja damals immer mit Halstüchlein Gruppeninterviews und wir haben praktisch als Berliner Gruppe ein Interview bekommen. Und was weiß ich, was Baba immer fragt, wo ist Gott? Ja, und dann sagte einer, in mir. Und dann sagte er, nein. Und nahm das Taschentuch, knuddelte das in der Hand und sagte, Sai Baba ist überall, er ist nicht nur da drin, er soll ihn nicht so klein machen, hat er gesagt. Und dann hat er eine Statue materialisiert für einen Inder und dann fragt er die Frau, na, bist du eifersüchtig? Und sie so, und dann hat er für sie auch eine Figur materialisiert. So, und dann waren sie ganz glücklich. Und dann hat er die Berliner aufgefordert, in noch einen privateren Raum zu kommen. Also praktisch hinter dem offiziellen mini, mini kleinen Interviewraum ist nochmal ein anderer, noch kleinerer Spezialraum. Und dort saßen wir. Und ich sagte, so, jetzt kriegt er sein Fett. Da hat Baba den Arm von dem Mann gegriffen, hat den Arm von dem Mann hinter sich gezogen und hat zu ihm gesagt, hitting.
Also schlagen?
Hitting. No good. Das fand ich so, also so liebevoll, wie er das mit dem Mann gemacht hat, für uns zu sehen, dass wir nicht das Recht haben, jemanden zu verurteilen, solange wir nicht in dessen Schuhe gelaufen sind. Das, wie Sai Baba das gelöst hat. Und die Frau hat praktisch den Mann dann geheiratet. Sie sind beide heute noch glücklich verheiratet mit zwei Kindern, zwei Töchtern. Und damals hat Swami sie gefragt, wie viele Kinder sie haben will. Da hat sie 5 gesagt. Und da hat er gesagt, das ist zu viel. Ja, im Interview ist Sai Baba viel familiärer, nicht so offiziell wie draußen, wenn er Darshan gibt. Und man hat den Eindruck, man ist bei seinen Eltern zu Hause. Er fragt ständig, ob man alles hat. So wie eine Mutter, die fragen würde, möchtest du noch einen Nachschlag? Ich habe hier noch einen Nachtisch. Und die ganze Zeit läuft er mit diesen Puschelschuhen rum, ja, mit seinen Hausschuhen, mit den kleinen roten, dunkelroten. Und am Anfang war ein Weihnachten, wo es also kein Dach gab und wo es noch dieses Rondell auf dem Darshanplatz gab mit dem Ganesh davor und den Blümchen da drin. Da gab es mal ein Weihnachten. Sai Baba mochte so gerne I'm dreaming of a white Christmas und Jingle Bells mochte er. Und dann haben wir kleine Glöckchen angeschlagen und dann das gesungen und dann saß er da auf dem Stühlchen mit seinen Hausschuhchen an, kam runter von dem Stühlchen, lief draußen rum, hat den Sivadals gesagt, was sie alles verteilen sollen an uns. Und wir waren vielleicht 100 Leute, maximal. Ja. Und wir dachten schon, wir sind viel. Die ganze Zeit lief Sai Baba zwischen den Devotis und den Sivadals mit den Eimerchen, mit dem Prasad. Das war ein unglaubliches Miteinander. Und die ganze Zeit hatte er eben diese Schüchen an. Und dann kam er zu uns gepuschelt mit den Schuhen und sagte, once more. Also wir sollten diesen ganzen Weihnachtsgesang nochmal wiederholen. Das ist so schön, fand er das. Dann haben wir das ganze Programm nochmal gesungen. Es war also ein Weihnachten, da war das so heiß gewesen. Wir haben ganz und gar nicht an Schnee gedacht und mussten aber singen, I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, ne? Das war ihm sehr wichtig. Das ist sein Lieblingslied gewesen. Und wenn man reinkam in den Interviewraum, war nicht nur der Fan, den er dann angemacht hat, und der Schalter, der war so hoch, dass er den Arm immer so weit ausstrecken muss. Er ist ja nur 1,50. Und neben dem Schalter für den Fan befand sich eine Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald. Und der Kuckuck kam auch tatsächlich raus und machte sein Geräusch, ja, das Typische. Und dann durfte man Baba anfassen, weil er entschieden hat, dass er ein Gott zum Anfassen ist. Und jeder durfte also sein Gewand, seine Haare, sein Gesicht irgendwo zupfte und zog jeder an ihm herum. Und in einem der Interviews habe ich dann auch gedacht, ich möchte ihn anfassen und war der Überzeugung, er ist gar nicht in seinem Gewand, weil es so prall von Energie strotzte. Und dann fasste ich ihn an und merkte, er ist sehr wohl da drin. Und dann drehte er seinen Kopf mit seiner Haarkrone zu mir und es war sehr beeindruckend. Also da habe ich dann doch lieber losgelassen.
Wie alt war Baba damals? Das war?
Ja, so 60, 61, 62, so in dem Dreh. Und aber bevor dieses Interview stattfand, ja, sitzt man da draußen auf der Veranda. Und ich hatte mir gedacht, was würde ich mir wohl wünschen? Ich kann mich wirklich beim besten Willen nicht mehr erinnern, was ich da in diesem Privatraum gesagt habe. Es ist weg. Aber ich habe mir was gewünscht, bevor wir in die Räume gegangen sind. Und zwar wollte ich einmal mit Sai Baba alleine sein. Nicht mal mit so vielen Leuten. Im Verhältnis zu den Menschen, die jetzt da, ja, war das ja damals wirklich mini, echt wenig. Und da ich immer die Letzte bin, hat sich dann so ergeben, dass alle Leute schon im Interviewraum saßen und Sai Baba hat ja immer die Tür aufgehalten und draußen gewartet und ich war die Letzte und dann stand ich da mit Sai Baba ganz alleine für einen Moment. Und er ist immer von einem Fuß auf den anderen, so ungefähr wie, hoffentlich ist der Wunsch gleich vorbei. Und ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Ich war jedenfalls, mein Wunsch war erfüllt. Und ich war mit Sai Baba ganz kurz mal alleine. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
Du bist 1983 gekommen, dann hast du ja Kasturi noch erlebt.
Ja, aber ich habe ihn nicht so persönlich erlebt, sondern eher hat er Speeches gegeben, wo er Geschichten von sich erzählt hat und Baba. Und wir waren ja alle neu, wir haben ja zum ersten Mal von Baba gehört, ihn zum ersten Mal gesehen und Kasturi hat dann eben halt Geschichten von Baba erzählt, die für uns sehr wichtig waren, so ein Einstieg waren. Ja. Aber er ist ein sehr sanftmütiger Mann gewesen, wo man also schon durch seinen Charakter und seine Art zu erzählen schon trainiert wurde, diese weltliche oder sagen wir westliches Verhalten doch zu reduzieren. Ja. Mir fällt ein, dass Kasturi sehr große Hände hatte, aber sehr schmal auch, ja. Und Sai Baba hat ihn dann immer an der Hand genommen und so, er saß auf der Veranda, der Kasturi, und jedes Mal, wenn er rauskam, hat er erstmal mit ihm sich beschäftigt. Ja, die beiden waren sehr eng miteinander.
Ich weiß, dass du noch eine schöne Geschichte für uns hast.
Ja, es war ein Kodai-Kanal. Ich war vielleicht 35 Jahre alt. Wir waren eine Gemeinschaft von Italienern, Schweizern, Deutschen, Franzosen. Wir hatten ein Haus gemietet und lebten dort in der Nähe des Ashrams von Baba und hatten damals nur Flausen im Kopf, aber einen herrlichen Koch, einen italienischen. Es gab Melanzane, Kinder, ihr glaubt es nicht, sowas Leckeres, habe ich nie wieder gegessen. Natürlich war nicht nur das Essen lecker, sondern wir waren auch ständig verliebt und wollten alles über Sex wissen. Und da war so ein Charme besetzt, dass man das nicht fragen wollte. Ich habe gesagt, doch, ich frage das jetzt, Baba. Ich habe einen Brief geschrieben, draufgeschrieben, Baba, du musst uns alles über Sex erzählen. Bin in den Darshan gegangen und hatte echt Skrupel, aber ich dachte, nö. Ich habe ihm den Brief hingehalten, er kam und hat den genommen. Wir waren völlig perplex. Und 5 Jahre später ist dann das Buch erschienen von Stepski, Baba spricht über Beziehungen. Also da hat er dann das erfüllt gehabt, was wir wissen wollten. Selbst heute noch muss ich in dem Buch blättern, weil es ist so komplex und umfangreich und wichtig zu wissen, bevor man eine Partnerschaft eingeht, ganz toll. Ja. In der Phase habe ich aber auch öfter mich sehr einsam gefühlt, auch wenn wir da eine große Gemeinschaft waren, und habe dann auf alles mögliche Briefe an Baba geschrieben. Und auf einem, ich hatte kein Papier, ich hatte nur einen Briefumschlag und habe auf den Briefumschlag draufgeschrieben, okay Baba, ich warte auf dich. So, vorm Einschlafen. Und dann bin ich in den Darshan gegangen. Und dann lief er an mir vorbei, drehte sich um und rief ganz laut, Envelope. Und ich dachte nur, irgendjemand hat hier seinen Briefumschlag verloren. Und dann wollte ich ihm eigentlich helfen und schaute links, schaute rechts, schaute nach hinten, nach vorne. Alle drehten sich um und suchten diesen Briefumschlag. Aber und Baba, bis er in seinen Raum ging, eine Etage, eine Stufe höher ist, rief er immer wieder, Envelope, Envelope, Envelope. Ich dachte nur, oh Gott, der Ärmste. Und dann bin ich nach Hause und sah den Briefumschlag auf meinem Nachttisch und dachte, oha, vielleicht meint er den. Und dann dachte ich, ich kann mich auch geirrt haben. Und damals hatte ich mochte diese Saris, die die Frauen in den Bergen da anhatten und so ein bisschen raue Baumwolle, starke Farben mit Goldrand. Und ich hatte einen nachtblauen Sari mit Goldrand. Und dann zog ich diesen Sari an, sah nochmal auf diesen Envelope und dann hörte ich innerlich ihn sagen, wenn du mir diesen Envelope nicht gibst, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Und ich schaute meinen Sari an und dachte nur, blaues Wunder, ich habe davon eine Vorstellung. Nein, das will ich nicht. Und dann habe ich den Envelope genommen, bin damit in den Darstand, dachte, na, dann bekomme ich bestimmt erste Reihe. Bekam die letzte Reihe und ich dachte nur, das wird nichts. Und sah immer wieder auf meinen blauen Sari und dachte nur, oh Mann, ich muss. Und dann fing die Musik an. Ich dachte nur, oh weia, ich muss hier durch. Und dann fing ich an, mich langsam durch die ersten Reihen durchzuschlängeln. Und dachte ich, weiter geht's nicht. Und dann sah ich wieder meinen blauen Sari und dachte, ich muss weiter. Und dann bin ich noch ein Stück weiter und dann kamen schon die besseren Saris, die besseren Sachen anhatten. Also die haben mich dann gedrängelt und beschimpft und ich habe gesagt, tut mir leid, ich muss hier durch. Blauer Sari, habe immer auf den Sari gezeigt. Dann war ich schon ziemlich weit vorne und Sai Baba war schon ziemlich weit oben an der Halle. Und ich dachte nur, ich muss ihm diesen Envelope geben, ich schaff's nicht, doch, du musst. Und dann bin ich durch die Reihe der VIPs. Das war ganz harter Tobak, wie eine Wand. Da war nichts zu machen. Da bin ich auf die Hälfte, bin ich noch durchgedrungen. Das muss man sich mal in Metern vorstellen. Wahrscheinlich bin ich 30, 40 Meter weit durch Menschenmassen mich gedrängelt. Und
die Spannung steigt.
Und dann plötzlich kommt Barbara rein in die Halle. Und ich bin immer noch nicht in der Weite, ihm das zu geben, das Ding. Und ich dachte nur, jetzt ist aus, ich habe verloren. Und dann kam er so und dann dachte ich, okay, jetzt kommt er. Und dann bin ich aufgestanden, habe mich so weit, wie es ging, über diese rübergelehnt, über diese VIP-Reihe. Und dann kam er und lehnte sich ebenfalls ganz weit über die VIP-Reihe und mit dem letzten Finger, den er hatte, hat er ihn dann entgegengenommen, ja. Und es sah aus, wirklich wie wenn zwei Wellen aufeinander schlagen, ja, so. Und ich habe nie verstanden, wieso er nun unbedingt diesen Brief haben wollte. Also da, deswegen erzähle ich, glaube ich, die Geschichte, weil ich sie immer noch nicht weiß.
Ich habe noch eine Frage, weil du gerade sagtest Partnerschaft. Du sagst die ganze Zeit mein damaliger Freund. Warst du zu der Zeit noch nicht verheiratet? Das Kind war doch schon 5 Jahre.
Da waren wir noch nicht verheiratet.
Das war doch sicherlich nicht in Babas Sinne.
Baba wollte, dass ich meinen Freund, damaligen Freund, heirate. Und da es Sitte war, in Indien mit einem roten Sari zu heiraten, hatte ich mir einen roten Sari gekauft und dachte, die Ehe würde im Interviewraum geschlossen werden, wenn er das will. Ne? Und dann stieg er einfach nur auf dem Darshanplatz in sein Auto und verschwand. Und dann war ich ganz enttäuscht. Dann saß die Braut da und weinte und sagte, nö, dann heirate ich nicht. Ich heirate hier oder gar nicht. Und dann bin ich 1985 nochmal angereist gewesen. Da hat er nochmal gesagt, du heiratest. Und dann habe ich gesagt, nö. Und dann ging der Streit mit Gott richtig los. Ja. Da habe ich dann irgendwie angefangen aufzuhören zu essen, irgendwelche Dinge zu kaufen, aufzuhören, mich an der Welt oder am Ashram-Geschehen zu beteiligen. Bin vollkommen versunken in mir und am Schluss habe ich mich dann auf einen Stein gesetzt, der gegenüber vom Mandir noch war, ein Riesending. Da habe ich mich oben drauf gesetzt und habe gesagt, so, hier bewege ich mich nicht mehr runter. Und dann, ich war wie eine Marionette, bin ich da von dem Stein runterbewegt worden, wie an Fäden, raus, Blumen für seine Füße kaufen und in dem Wechselgeld, das waren damals 4 25-Paisa-Stücke, in dem Wechselgeld war eine Materialisation drin, das war ein Anhänger, auf der einen Seite war Shirdi Baba, auf der anderen Seite war die ganze Familie Rama, Shiva, das ganze Pantheon, Brahma. Dann habe ich mir dieses Amulett umgebunden, was das glühte, das war heiß auf meinem Körper. Dann fing ich auch wieder an, flüssige Speise zu mir zu nehmen, reiste ab und als ich in Deutschland wieder ankam, habe ich sofort das Aufgebot bestellt und wir waren innerhalb von 3 Wochen verheiratet.
Das hat denn 45 Jahre oder 46 ja, Jahre?
45. 45 Jahre waren wir dann zusammen.
Und wer schafft denn sowas? Okay, dann habe ich jetzt nur noch eine letzte Frage. Ich sehe dich jetzt immer das Rudram singen. Kannst du das schon auswendig?
Nee, ich bin ja jetzt hier für 8 Wochen auf dieser Reise und ich habe die ersten 5 Wochen, muss ich gestehen, eher das Rudram gemieden. Und eigentlich bin ich erst zu den Bajans gekommen und jetzt habe ich irgendwie, ich weiß nicht, in den letzten 5 Wochen habe ich gesehen, dass es wirklich jeder singt. Auf der Straße, in der Wohnung, in welchen Lebenssituationen auch immer. Männer, Frauen, jede Altersgruppe, Kinder, sogar die Hunde bellen das hier. Es hat irgendwas gemacht mit mir, dieses ständige Hören. Ja. Und dann habe ich ein Buch gefunden im Bookshop, das Rudram, die deutsche Übersetzung. Und das habe ich mir durchgelesen, es hat so gezündet, da habe ich gedacht, ja, ich muss auch mal. Und ich merke einfach, die Verletzung, verlassen worden zu sein, ist so tief, dass ich dachte, ich komme da nicht ran, um da zu heilen. Und mir ist aufgefallen, dass das Rotram so tief geht, dass es von ganz, ganz tief nach oben strahlt. Also dass es wirklich den Mind ausfüllt, die wie tief die Liebe sein kann, weiß niemand auszuloten. Es ist ein unglaubliches Schwingen innen drin, sodass diese, sagen wir mal, verheilten Wunden des Verlassenwordenseins jetzt sozusagen im Rudram einfach, wie soll ich das nennen, baden, dass diese ganzen Hamsterräder rausschmeißt, den Mind reinigt, überall kleine Atma-Kügelchen, Mandalas formen. Und einfach den Glückseligkeitsaspekt verstärkt. Ja.
Was ist Baba für dich?
Ah, das ist eine nette Frage. Also immer wieder der Vater, ja, aber er ist mehr, er ist ja unser aller Vater, er ist der Vater der Schöpfung, aber er ist eben halt auch mein Freund, mein Berater, mein Finanzminister, mein Zeitmanager, mein Begleiter, mein Herzensgeliebter, alles, eigentlich alles.
Danke.
Bitte, gerne.
Sahira.
Damit ist auch diese Stunde mit Bea Krug leider schon zu Ende. Ich hätte ihr gern noch stundenlang zuhören können. Ihre Liebe und Hingabe, ihr hundertprozentiges Vertrauen in Swami, verbunden mit viel Humor, hat mich wirklich fasziniert. Und ich bin Bea dankbar, dass sie sich die Zeit für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, genommen hat. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn.
Your little hand is so soft and light, and your smile looks like from a child. Of every destiny you are the voice, but close to you this is my only choice. Oh, Saira, Saira. Say it out.